Der Menschenrechtsdiskurs ist einfach eine hervorragende Gelegenheit, überhaupt Kritik an den Verhältnissen auf einer eingängigen und verstehbaren, vielleicht auch konsensfähigen Ebene zu formulieren. Und das ist insbesondere dann deshalb nochmal wichtig, weil wir uns mit immensen demokratiepolitischen Herausforderungen heute zu befassen haben.
Sagt Jürgen Gerdes, Diplompolitologe und Koordinator im Projekt STIL. Schule tatsächlich inklusiv. Und damit herzlich willkommen zu Forum, dem Magazin auf PH 88,4. Mein Name ist Monika Löffler und wir sprechen heute über Menschenrechte im Allgemeinen und den Artikel 26, also das Recht auf Bildung im Speziellen und natürlich über das Projekt STIL. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Mit diesem Satz haben die Vereinten Nationen 1948 als Antwort auf die Gräueltaten des Nationalsozialismus jedem Menschen auf dieser Erde unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Religion oder sozialem Status die gleichen Rechte und Freiheiten zugesichert. Sie sollte das von allen Völkern und Nationen zu erreichende gemeinsame Ideal sein. Das ist jetzt mehr als 70 Jahre her und wenn man sich die Berichte von Human Rights Watch oder Amnesty International ansieht, findet man auch in der Europäischen Union Menschenrechtsverletzungen, auch in Deutschland. Bleibt die Frage, ob das nach so vielen Jahren nur noch schöne Worte auf geduldigem Papier sind?
Ja, das hängt natürlich davon ab, auf welcher Ebene man sich die Kontrollmechanismen ansieht. Also es ist ja so, dass die stärkste Wirkung eigentlich von Menschenrechten ausgeht, wenn Sanktionsmechanismen und Kontrollinstanzen auf der nationalen Ebene verankert sind. Und es ist ja nicht so, dass man sagen kann, Menschenrechte und Grundrechte sind was völlig Verschiedenes, sondern Grundrechte sind ins nationale Recht transferierte Menschenrechte.
Sieht man ja am deutschen Grundgesetz ja eigentlich ganz gut, was ja auf Grundlage der allgemeinen Erklärung dann auch geschaffen wurde. Ne?
Genau, also es ist so, dass das auf der nationalen Ebene natürlich jetzt insbesondere in Deutschland die Lage ganz gut aussieht, weil wir ja ein sehr starkes Grundgesetz haben, eine sehr starke Verfassungsgerichtsbarkeit. Wir wissen, also wir können immer sehen, was das Verfassungsgericht so sagt zu bestimmten Dingen und immer wieder werden entsprechende problematische Gesetze in menschenrechtlicher Hinsicht beim Verfassungsgericht verhandelt und da gibt es interessante Urteile zum Kopftuchverbot für Lehrkräfte zum Beispiel, zur Hartz-IV-Gesetzgebung. Und so weiter. Auf internationaler Ebene ist es natürlich schwieriger. Da gibt es in der Regel dieses Staatenberichtsverfahren einerseits und eine Individualbeschwerde andererseits. Bei dem Staatenberichtsverfahren ist es so, dass es ja eine schwache Kontrollmöglichkeit beinhaltet. Die Staaten sind aufgefordert, zu den Menschenrechtskonventionen, die sie unterzeichnet haben, alle so etwa 4 bis 6 Jahre, hängt ab von der jeweiligen Menschenrechtskonvention, einen Bericht einzureichen beim zuständigen UN-Ausschuss.
Aber das machen die Staaten schon selbst.
Ja,
also
die
schreiben
aber
über ihre Situation dann einen Bericht. Ja, ja, ist ja ein Unterschied, ob jemand kommt und berichtet, ja, wie jetzt Human Rights Watch oder ob man selber berichtet.
Ja, aber sie sind schon verpflichtet, sie verzögern das manchmal, aber in der Regel halten sie sich auch daran. Das ist natürlich so eine Sache, was da immer so drin steht. Das ist eine andere Frage und wie das dann gerechtfertigt wird. Und dann ist es so, dass der UN-Ausschuss allgemeine Empfehlungen abgibt, was jetzt die nächste Perspektive der Umsetzung für die nächsten paar Jahre angeht.
Hast du da so ein Beispiel für so eine Perspektive zum Beispiel, die irgendwann mal gegeben wurde?
Es war Ende 2018 ein entsprechender Bericht des UN-Ausschusses, des zuständigen UN-Ausschusses. Und da werden zahlreiche Menschenrechtsverletzungen angeprangert, insbesondere die Pflegesituation in Krankenhäusern und in Seniorenheimen, genau. Also da war es so, dass Deutschland aufgefordert wird, unmittelbare Schritte zu unternehmen zur Qualifizierung von entsprechendem Fachpersonal und entsprechend zur Gewährleistung menschenwürdiger Bedingungen in der Pflege. Das war ein Punkt. Ein anderer Punkt war Kinderarmut. Ein dritter Punkt war die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. Prekäre Arbeitsbedingungen,
ungleiche
Bezahlung und so weiter war auch ein Punkt. Und es gab insbesondere 3 Punkte, wo Deutschland aufgefordert wurde, sogar in 24 Monaten Bericht zu erstatten. Und okay, das geht dann immer so weiter, aber es ist natürlich so, dass das eine bestimmte Wirkung hat, wenn da öffentlich drüber berichtet wird. Und da ist das Problem, dass in Deutschland leider auch über diese Berichte der UN-Ausschüsse, also auch in den seriöseren Medien wie zum Beispiel Zeit, Spiegel, Süddeutsche, Frankfurter Allgemeine und so weiter, wenig berichtet wird. Also über dieses letzte, jüngste Statement vom Ende 2018 hat zum Beispiel nur der Tagesspiegel berichtet. Sonst hat niemand berichtet. Ich hatte mir das mal angeguckt.
Ist auch interessant, weil 2018 war ja das Jubiläum 70 Jahre Menschenrechtskonvention.
Ja.
Insofern eigentlich unlogisch. Es gab ja relativ viel Berichterstattung eben zum Jubiläum, zu den 70 Jahren. Aber dazu dann wiederum nicht. Was denkst du, woran liegt das? Interessiert es uns nicht mehr?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Die kann ich eigentlich auch nicht so leicht beantworten. Ich meine, das hat natürlich was damit zu tun, dass es eine bestimmte Geschichte der Interpretation von Menschenrechten eigentlich auch gibt in Deutschland. Also es ist ja so, dass wirtschaftliche, soziale oder kulturelle Rechte im Grundgesetz nicht verankert sind. Das ist aber eine im Prinzip plausible Entscheidung vor dem Hintergrund so der Entwicklung des Grundgesetzes und der Beratung im Parlamentarischen Rat. Da hat man gesagt, Menschenrechte sind so wichtig, dass sie unmittelbare staatliche Verpflichtungen implizieren. Und das bedeutet, dass man so von allgemeinen Programmzielen einfach wegkommen sollte, so wie das in der Weimarer Verfassung auch war.
Also damit nicht irgendwie konkret zum Beispiel das Recht auf Wohnung dasteht, sondern eben das Recht auf gutes Leben oder so. Ne?
Ja, genau.
Aber was das jetzt im Speziellen ist, steht dann nicht drin.
Genau, und da hat man gesagt, also eigentlich sind die zivilen und politischen Rechte, also die zivilen, die negativen Freiheitsrechte, also Schutz der Gewissensfreiheit, Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit und so weiter, die also sogenannten Zivilpakt auch verankert sind, das sind die wichtigeren. Und da gibt es eine bestimmte Geschichte auch vor dem Hintergrund so des Kalten Krieges natürlich, weil natürlich die ex-sozialistischen Staaten im sogenannten Ostblock immer gerade in dieser Hinsicht angeklagt werden sollten. Und da gibt es eine einseitige Interpretation. Und das hat sicherlich eine Rolle gespielt, die bis heute noch nachwirkt.
Hast du ein Beispiel dafür?
Also konkrete Beispiele sind natürlich Recht auf Arbeit. Also Recht auf Bildung sieht die Lage ein bisschen anders aus. Das hat viel mit dem Diskurs über Inklusion und der UN-Behindertenrechtskonvention zu tun. Deswegen ist das Recht auf Bildung ganz stark aufgewertet worden. Aber das ist halt auch also im UN-Sozialpakt und gehört zu den sozialen Rechten oder kulturellen Rechten, je nachdem, wie man will. Recht auf Arbeit, Recht auf Wohnung, Recht auf Gesundheit, das sind alles Dinge, die halt in Deutschland mit nicht derselben Aufmerksamkeit betrachtet werden. Also es ist auch so, dass wenn denn Menschenrechte thematisiert werden in den Medien, im Bildungsbereich, in den Schulen und so weiter, dann wird das eigentlich auch immer so ein bisschen einseitig akzentuiert. Und es gibt empirische Untersuchungen, die sind zum Teil schon ein bisschen älter. Es gibt eigentlich viel zu wenig empirische Untersuchungen. Aber wo sich rausstellt, dass wenn die Leute gefragt werden, welche Menschenrechte kennen sie denn? Dann sagen die Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit,
Pressefreiheit, nicht gefoltert zu werden und
Recht
so
auf Leben. Recht nicht gefoltert zu werden. Aber sie sagen nicht so Recht auf Wohnung, Recht auf Arbeit, weil sie zum Teil gar nicht wissen, dass das ein Menschenrecht ist.
Auf der einen Seite gibt es ja die Rechte, aber auf der anderen Seite ist ja im Artikel 29 auch so eine Pflicht enthalten. Und der Artikel spricht ja davon, dass es auch unser aller Pflicht ist, sozusagen Rechte und Freiheiten anderer zu sichern und dann eben auch dafür zu sorgen, dass sie durchgesetzt werden. Das ist vielleicht auch noch so ein Artikel, wo man irgendwie häufig vergisst, ich habe nicht nur die Rechte, sondern irgendwie auch die Pflicht, mich damit drum zu kümmern, dass das so ist.
Pflichten ist ja eine schwierige Frage. Es gab immer mal wieder Diskurse, zum Teil schon ein bisschen älter, sollte es neben Menschenrechten nicht auch Menschenpflichten geben. Aber es ist schon so, dass eigentlich der Akzent eindeutig darauf liegt, dass Rechte erstmal prioritär sind, um sozusagen Menschen in ihrer physischen und psychischen Integrität insgesamt zu schützen. Natürlich bedeutet sozusagen die Gewährleistung von Rechten immer auch die Übernahme von Verpflichtungen. In erster Linie natürlich seitens der Staaten, der entsprechenden staatlichen und Verwaltungsinstitutionen und der entsprechenden Personen, die in diesen Bereichen und Einrichtungen arbeiten. Das ist klar. Die haben natürlich besondere Pflichten, weil sie sozusagen den Staatspflichten Genüge tun müssen. Das würde jetzt zum Beispiel bei Lehrkräften auch bedeuten, dass sie natürlich die Verpflichtung hätten, gegenüber menschenrechtswidrigen Auffassungen im Unterricht einzutreten, was häufig jetzt gar nicht so in dem Horizont ist so von Lehrkräften, weil häufig sozusagen dieses Gebot der politischen Neutralität dann auch eine ziemliche Rolle spielt. Ne? Aber laut dem Deutschen Institut für Menschenrechte, der in Deutschland autoritativen Institution, wenn man so will, die Gewährleistung von Menschenrechten zu überwachen, zu kontrollieren und entsprechende Vorschläge zu machen, es ist eindeutig so, dass es da eine entsprechende Verpflichtung gibt, gegen rassistische, fremdenfeindliche Äußerungen dann auch vorzugehen. Ne, so. In welcher Form auch immer. Das ist eine andere schwierige Frage.
Die Menschenrechte sind ja für jeden Menschen gültig, sind unveräußerlich und sind für jeden da, aber nicht jeder weiß vielleicht einfach auch, dass er diese Rechte hat. Ich spreche das deshalb an, weil es ja immer mal wieder Menschenrechtsverletzungen gibt, auch in der Europäischen Union. Also Ungarn ist so ein Beispiel, aber jetzt auch zum Beispiel in China, wo wir Berichte über die Uiguren gehört haben und wo ja auch deutsche Firmen ansässig sind, die dort eben Profit machen und arbeiten. Und deshalb auch nochmal diese Pflichten angesprochen. Es bedeutet ja auch für jeden Menschen, der irgendwo, weiß ich nicht, eine Firma hat oder so, da auch drauf zu achten. Gibt es da aus deiner Perspektive vielleicht auch ein positives Beispiel?
Ja, ich kann jetzt gerade kein konkretes Beispiel nennen, aber die Unternehmen zum Beispiel, die jetzt in globalisierte Handelsketten involviert sind, haben da sehr unterschiedliche Selbstverständnisse, das muss man schon sagen. Also es ist schon so, dass es Unternehmen gibt, die darauf wesentlich stärker achten, von sich aus, ne, so als andere Unternehmen. Das hat natürlich teilweise was auch mit der Produktpalette zu tun, dass, also wer Waffen liefert nach Saudi-Arabien und so weiter und in Krisengebiete, der hat da naturgemäß eben halt weniger Interesse dran, weil sozusagen den Kern der Produktpalette überhaupt jetzt betrifft. Aber das ist unterschiedlich, würde ich mal sagen. Insgesamt gesehen ist da aber ein gewaltiges Defizit auf der staatlichen Regulierungsebene. So gibt halt diese unterschiedlichen Zielperspektiven. Auf der einen Seite möchte man natürlich schon auf der rhetorischen und Proklamationsebene Menschenrechte auch im Rahmen von Handelsbeziehungen einhalten. Auf der anderen Seite ist es so, dass natürlich aufgrund der Exportbezogenheit der deutschen Wirtschaft insgesamt, der Wettbewerbssituation in der globalen Wirtschaft ja immer wieder gesagt wird, wir können uns nicht allein an Menschenrechten orientieren, denn sonst könnten wir halt sozusagen etliche Unternehmen schließen.
Kein Profit mehr machen.
Ja, eben, genau.
Es war ja immer so die Maxime Wandel durch Handel. Das funktioniert ja so bedingt, würde ich mal sagen, jetzt mal jenseits von Waffenhandel, wenn wir das vielleicht ausklammern. Gibt ja auch Ungarn beispielsweise. Ungarn ist ein EU-Land, schränkt Meinungspressefreiheit ein und so weiter. Haben wir einfach zu wenig Berichterstattung, sodass sich Mensch dann auch nochmal anders, also alle besser informieren könnten und entsprechend dann auch vielleicht anders einkaufen beziehungsweise irgendwie anders mit diesen Unternehmen auch umgehen würde? Oder du hast ja gerade schon angesprochen.
Ich meine, über Ungarn oder Polen oder so jetzt in Deutschland schon. So,
ja, das stimmt.
Ja. Also da gibt es schon ziemlich viel Berichterstattung und auch bezogen darauf, dass jetzt elementare Aspekte der Rechtsstaatlichkeit und so verletzt werden, dass Pressefreiheit eingeschränkt wird, dass Gerichte gegängelt werden und so weiter.
Institute müssen das Land verlassen und so,
ja,
weil
genau.
Angst vor Repressalien haben.
Ja, also das gibt es schon. Was jetzt die Lage innerhalb von Ungarn oder Polen angeht, ist natürlich immer schwierig. Also es ist so, das ist gleichzeitig eine immense Herausforderung, auch jetzt vielleicht für eine substanziellere oder bessere Menschenrechtsbildung in allen EU-Staaten auch, dass das in diesen Ländern selber thematisiert wird. Aber das sind gespaltene Länder. Es gibt eine starke rechtspopulistische Tendenz in vielen dieser Länder und es gibt Kräfte, die natürlich an einer Thematisierung des Menschenrechtsdiskurses nicht interessiert sind. Weil das natürlich auch immer Potenziale für Kritik an gesellschaftlichen Verhältnissen oder an politischen Maßnahmen oder was auch immer beinhaltet. Das Problem bei Menschenrechten und der teilweise unzureichenden der Verwirklichung von Menschenrechten ist eigentlich immer, dass ja Menschenrechte ein sehr großes Spektrum an Aspekten beinhaltet, die nicht in vollem Umfang umgesetzt sind, nirgendwo. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass natürlich bestimmte Menschenrechte schon stärker verankert sind. Und das natürlich dann in verschiedenen Ländern. Der Menschenrechtsdiskurs ist einfach eine hervorragende Gelegenheit, überhaupt Kritik an den Verhältnissen auf einer eingängigen und verstehbaren und vielleicht auch konsensfähigen Ebene zu formulieren. Also es ist eine kritische Ressource.
Gibt es irgendwas, wo du persönlich sagst, ja, und dafür mache ich das und dafür will ich das einfach auch weiterhin so zum Thema machen?
Also aus meiner Sicht sind Menschenrechte ja die beste Grundlage eigentlich einer konsensfähigen Grundlage der Kritik an schlechten Verhältnissen. Menschenrechte oder das ganze Vokabular bietet einen herausragenden Maßstab, sich ja Verhältnisse, politische Maßnahmen anzusehen, zu beurteilen. Ja, es gibt sehr viel Diskussion darüber, was sind eigentlich die geeigneten Grundlagen der Gesellschaftskritik. Und es gibt da ganz tolle Theorien. Aber das sind alles so sozialwissenschaftliche Theorien, Demokratien, die eigentlich von vornherein darunter leiden, dass sie eigentlich in der Breite nicht so rezeptionsfähig sind. Und da hat eben halt, ja, der ganze, haben Menschenrechte und der ganze Diskurs über Menschenrechte und auch die historische Entwicklung, dass wir eben halt einen Institutionenapparat wie die UN haben, mit den ganzen Unterorganisationen, UNESCO oder Weltgesundheitsorganisationen und so weiter, dass wir da etwas haben, was wir eigentlich viel mehr wertschätzen sollten als eine Grundlage so der Beobachtung, der Beurteilung und der Kritik unserer Verhältnisse, in denen wir leben. Ne? So.
Also eigentlich ein sehr kommunikatives Element, was du gerade sagst.
Ja,
also weg
ja.
vom Fachdiskurs, den sowieso nur dann fünf in einer Fachdiskussion führen, hin zum gemeinsamen Stolz drauf sein, was wir da eigentlich mit der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte haben.
Auf jeden Fall, das ist ja was Übergreifendes. Also das Problem ist eigentlich, dass wenn wir von Basis- oder Grundkompetenzen reden, also von vergleichenden Schulleistungsstudien wie PISA und folgende, so, dann geht es immer darum, dass Grund- und Basiskompetenzen auf einem entsprechenden Niveau eigentlich vorhanden sein sollten. Und das sind Lesen, Schreiben, Rechnen. Ja, das ist richtig. So, das ist irgendwo richtig. Es bedarf dieser Grundkompetenzen, um in komplexen Gesellschaften in jedweder Hinsicht zurechtzukommen. Aber die Frage ist, warum reden wir eigentlich nicht von Grundkompetenzen im Bereich der Menschenrechte? Also wir reden von funktionalem Analphabetismus beispielsweise in Bezug auf diese Grundkompetenzen, aber wir reden nicht von einem funktionalen Analphabetismus also bezogen auf Menschenrechte. Aus meiner Sicht eigentlich eine seltsame Sache, weil einerseits ist es ja so, der Bildungs- und vor allem dann der Erziehungsauftrag der Schule klar formuliert ist. Da gibt es ja genügend Anhaltspunkte eigentlich, die zu lesen sind, ob in Landesverfassungen, Schulgesetzen, Grundgesetzen oder wo auch immer. Aber komischerweise reden wir sozusagen, wenn es um das Bildungsoutcome in Schulen geht, reden wir nicht mehr über menschenrechtliches Wissen oder menschenrechtliche Kompetenzen. Das ist schwierig, sich das zu erklären. Vielleicht ist ein Teil der Erklärung die, dass wir eigentlich irgendwo uns angewöhnt haben, ganz selbstverständlich irgendwie von der Verankerung und Geltung von Menschenrechten in unserer Umwelt auszugehen. Was ja aber dann eben halt auch nicht der Fall ist. Das ist ein Aspekt, der im ganzen Bildungssystem viel stärker verankert werden müsste. Und das sagt ja auch das Deutsche Institut für Menschenrechtsbildung. Explizite Menschenrechtsbildung in den entsprechenden angemessenen Kompetenzdimensionen müsste viel umfassender eben halt eine Rolle spielen. Und das ist insbesondere dann deshalb nochmal wichtig, weil wir uns mit immensen demokratiepolitischen Herausforderungen heute zu befassen haben. Das betrifft in erster Linie Rechtspopulismus, aber es betrifft auch die Frage der Identifikation mit einem demokratischen System, wozu dann auch ein Menschenrecht oder ein rechtsstaatliches System gehört. Es betrifft die Frage von Hate Speech im Netz, zunehmenden Morddrohungen, die es da gibt. Also da werden zunehmend ja elementare Standards so des Anstands im zwischenmenschlichen Bereich mit Füßen getreten.
Sagt Diplompolitologe Jürgen Gerdes. Ihr hört Forum, das Magazin auf PH 88,4, heute zum Thema Menschenrechte und Menschenrechtsbildung. Dazu habe ich mich mit Jürgen Gerdes unterhalten. Er ist Diplompolitologe, unterrichtet hier an der PH Freiburg und befasst sich seit Jahren intensiv mit diesem Thema. Vorhin haben wir im Allgemeinen über die Menschenrechte gesprochen und ihre Bedeutung in unserem Alltag. Jetzt sprechen wir über Fridays for Future, Projekte zur Demokratieförderung und Menschenrechtsbildung in Schulen. Jetzt ist es so, dass wir große Demonstrationen haben. Fridays for Future gehen freitags auf die Straße, treten ein für ihr zukünftiges Lebenswohl sozusagen, damit die Erde belebbar bleibt. Gehört ja auch in die Menschenrechte mit rein. Ist es aus deiner Perspektive ein großes Friedensprojekt, die Erde ökologisch sinnvoll bewohnbar zu machen und sich da aus dieser ökologischen Perspektive nochmal eigentlich ja auch die Menschenrechte zu eigen zu machen?
Ja, auf jeden Fall. Wobei das wieder ein sehr komplexes Problem ist. Also grundsätzlich ist es erstmal so, dass Fridays for Future, die ganze internationale Bewegung für effektive Maßnahmen gegen den Klimawandel, ja erstmal zu begrüßen ist, weil die Jugend in einem Maße politisiert worden ist, wie wir uns das davor ja eigentlich gar nicht mehr vorstellen konnten. Der zweite Punkt ist, dass wie ein Recht auf Umwelt oder Recht auf Wasser und ähnliche Sachen schon auch gibt. Ein Menschenrecht der allerletzten Generation. Das Problem ist so ein bisschen, dass sie in Konflikt stehen eigentlich mit dem grundsätzlichen individuell subjektiven Charakter von Menschenrechten, der eben halt sozusagen die Selbstbestimmung von einzelnen Personen erstmal im Kern schützt. Subjektive Rechte auf der einen Seite und kulturelle Rechte und kollektive Rechte, da gibt es ein Spannungsverhältnis und das ist so ein bisschen das Problem. Und es gibt ja jetzt den Diskurs darüber, jetzt beispielsweise, ob jetzt die entsprechenden Teilbewegungen, Umweltbewegung, also wie zum Beispiel
Extinction Rebellion.
Ja, genau, die wollte ich sagen. Ja. Denen wird ja auch vorgeworfen, dass sie eigentlich sowas wie eine Ökodiktatur wollen. Ich glaube nicht unbedingt, dass das jetzt so ist, aber es besteht zumindest das Potenzial dafür, weil wenn man jetzt sagt, man ordnet alles einem kollektiven Ziel unter, dann ist das problematisch aus einer menschenrechtlichen Perspektive. Da besteht auf jeden Fall ein Spannungsfeld und da wird sicherlich noch viel Diskussionen geben. Was man aber sagen kann, ist, dass es eigentlich im Grunde genommen für alle westlichen Gesellschaften heutzutage zwei riesen Herausforderungen gibt und beide sind, glaube ich, sehr, sehr ernst zu nehmen und da müssen wir uns Gedanken machen, wie wir damit klarkommen wollen. Das eine ist der Klimawandel und alle damit verbundenen Problemlagen, wie das Artensterben und so weiter. Und das andere ist die europaübergreifende Tendenz zum Rechtspopulismus. Also das ist ja auch eigentlich nicht in dem Maße vorstellbar gewesen vor 10 oder 20 Jahren, in welchem Maße in allen europäischen Ländern, selbst in skandinavischen Ländern, solchen wie Schweden oder Finnland oder Norwegen, solche rechtspopulistischen Strömungen, Tendenzen, Bewegungen, Parteien sich formiert haben und wie viel Einfluss diese jeweils gewonnen haben. Und selbst Deutschland hat es erreicht, obwohl es lange Zeit so aussah, als würden rechtspopulistische Bewegungen in Deutschland nicht so die Basis finden aufgrund der besonderen Geschichte. Aber die AfD hat halt mittlerweile Ergebnisse von 20-30% im Ostteil Deutschlands. Und das ist eine Riesenherausforderung. Wird ja auch entsprechend vom Verfassungsschutz als Prüf- und Verdachtsfall gehandhabt. Und jüngst hat der Präsident des Verfassungsschutzes nochmal bekräftigt, dass sich die Tendenzen eher verschärft haben und dass diese Perspektive die AfD grundsätzlich weiterhin sorgsam zu beobachten, Bestand hat und fortgesetzt werden soll.
Gleichzeitig gibt es aber ja Diskussionen um Finanzierung von Projekten. Zum Beispiel die Amadeo-Antonio-Stiftung kriegt wesentlich weniger Geld, muss verschiedene Niederlassungen schließen, auch Exit, dieses Aussteigerprogramm aus dem rechten Bereich. Also das sind ja Bundesgelder. Was passiert da? Einerseits haben wir diesen Rechtsruck, andererseits wird in genau diese Stiftung zu wenig Geld investiert.
Also auf der Ebene der Projektförderung ist es so ein bisschen, also insbesondere der bundespolitischen Projektförderung, ist es so ein bisschen so, dass es extrem stark konjunkturell bedingt ist. Also es gibt immer wieder neue Herausforderungen, dann werden Programme einfach aus dem Boden gestampft. Dann ist es, also einmal ist es Inklusion, dann ist es Demokratieförderung, dann ist es wieder Digitalisierung. Jetzt ist es auch das Problem von Ungleichheiten in städtischen und ländlichen Regionen und so weiter. Das ist halt immer eine bestimmte Konjunktur. Dann wird extrem viel Geld irgendwie locker gemacht und irgendwo hineingepumpt, aber dann immer nur für eine begrenzte Frist, dann kommt die neue Herausforderung. Das ist so ein bisschen wie der Bildungssituation in Schulen auch. Also Schulen sind Dauerbaustellen und die Lehrkräfte sind zum Teil dann auch schon so ziemlich resistent gegenüber neuen Innovationen und sagen sich teilweise, na, ich warte mal ab, irgendwann geht das schon wieder vorüber. Also nehmen das auch gar nicht mehr in dem Sinne ernst, bevor eigentlich sozusagen ältere Initiativen Nachhaltigkeit entwickeln konnten. Aber generell muss man schon sagen, ist die Diskurslage so auf der rhetorischen Ebene, dass eigentlich Demokratieförderung und darüber vermittelt teilweise auch Grundrechts- und Menschenrechtsbildung eine etwas größere Rolle spielt. Also das kann man daran sehen, wenn man sich jetzt Koalitionsverträge in den ganzen Ländern anguckt oder auch den im Bund. Da ist überall ist explizit verankert, dass man im Bereich Demokratieförderung, politischer Bildung, Menschenrechtsbildung eigentlich mehr tun sollte. Zeigt auch der Leitfaden für Demokratieförderung in Baden-Württemberg, der jetzt gerade jüngst irgendwie den Schulen zur Verfügung gestellt wird und vermeintlich in bereits diesem Schuljahr verbindlich umgesetzt werden soll, was natürlich nicht der Fall ist.
Ja, im selben Schuljahr noch was umzusetzen, ist immer sehr relativ. 2018 wurde der KMK-Beschluss, also Kultusministerkonferenzbeschluss, zu Menschenrechtsbildung in Schule auch nochmal überarbeitet, weil es geht ja schon darum, Schüler und Schülerinnen zu befähigen und zu bestärken, Menschenrechte wahrzunehmen, auch zu wissen, was sie für Rechte haben. Und da wird so getrennt in so drei Bereiche: Bildung über Menschenrechte, durch Menschenrechte und für Menschenrechte, so, wo ja noch so ein Empowerment-Bereich dann einfach auch drin ist.
Das haben Sie übernommen aus der Erklärung zu Menschenrechtsbildung und Menschenrechtstraining von 2011. Mhm. Das ist eigentlich ganz schön, dass Sie das übernommen haben, weil das eben halt diese mehrfache Dimension auch zeigt, die Menschenrechtsbildung eigentlich auch so in so einem Kompetenzhorizont hat. Das bedeutet einfach, dass Menschenrechtsbildung im Sinne von Bildung über Menschenrechte bedeutet einfach, dass man was wissen muss über Menschenrechte, weil sonst ist es halt auch schwierig, dass Menschenrechte Geltung haben. Natürlich haben sie Geltung durch Institutionen, aber wenn die Einzelnen nicht wissen, dass sie Menschenrechte haben, dann können sie sich da auch schwer drauf berufen. Und deswegen ist es halt auch wichtig, explizite Kenntnisse über einzelne Menschenrechte, über Menschenrechtskonventionen, über Kontrollmechanismen der Menschenrechte zu vermitteln, aber auch entsprechende Werthaltung möglicherweise. Also wie werden Menschenrechte gerechtfertigt? Warum brauchen wir die? Was ist Sinn und Bedeutung von Menschenrechten? Das würde alles so in die Kategorie Bildung über Menschenrechte fallen. Dann gibt es die Kategorie Bildung durch Menschenrechte. Das bedeutet einfach, dass in den Lernumgebungen gewährleistet sein muss, dass alle Beteiligten menschenrechtsadäquat behandelt werden. Also nicht nur die Lernadressatinnen, sondern eben halt auch die Lehrkräfte, Dozenten oder was auch immer. Und dass die ganzen Lernumgebungen, also einschließlich zum Beispiel Schulbücher oder sonstiges Lernmaterial, so gestaltet sein muss, dass es kompatibel ist mit Menschenrechten. Und dazu gehört auch Partizipation und Inklusion. Das führe ich jetzt mal nicht so weiter aus. Und dann haben wir diese Dimension Bildung für Menschenrechte, das heißt einfach Handlungskompetenz. Das heißt dann eben halt auch, was kann ich tun, wenn ich sehe oder wenn ich der Meinung bin, dass Menschenrechte verletzt werden, meine eigenen oder die Rechte anderer. An welche Menschenrechtsorganisation zum Beispiel kann ich mich wenden? Wie kann ich mich vielleicht politisch äußern und engagieren? Das wären die drei Dimensionen und das ist ganz gut, dass die Kultusministerkonferenz auf die inzwischen zur Verfügung stehenden UN-Dokumente tatsächlich zurückgegriffen hat und diese alte Empfehlung modernisiert hat und überarbeitet hat. Das in der Hinsicht. Also in der alten stand das noch nicht drin.
So. Also siehst du es positiv, auf jeden Fall eine gute Entwicklung.
Auf jeden Fall eine gute Entwicklung. Jetzt kommen wir aber zu der Frage, wie kommt das denn in den Schulen an?
Ja, hat das jemand gelesen?
Ja, das ist ein Riesenproblem. Es gibt jetzt keine so ganz systematischen Untersuchungen dazu, aber es gibt viele Indizien, die dafür sprechen, dass das in der Weise, also schon gar nicht in der umfassenden Weise, wie das die Kultusministerkonferenz beabsichtigt, jedenfalls wie es im Papier steht, tatsächlich in den Schulen ankommt. Es gibt diverse Umfragen, die das Deutsche Institut für Menschenrechte gemacht hat, in den verschiedenen Bundesländern an die Kultusministerien, also wie zum Beispiel ist Menschenrechtsbildung im Schulgesetz verankert, wie sieht das aus in den Bildungsplänen, gibt es Projekte, was ist sonst noch zu sagen über sozusagen die landespolitische Strategie der Umsetzung dieser Kultusministerkonferenzempfehlung? Und da zeigt sich, dass das Antwortverhalten, sag ich mal, der Kultusministerien so aussieht, dass sie alles Mögliche anführen, was im Entferntesten auch nur mit Menschenrechten und Menschenrechtsbildung in Verbindung gebracht werden kann. Und dass aber das verdeckt, dass eigentlich eine explizite und systematische Menschenrechtsbildung erst recht sozusagen in Bezug auf diese verschiedenen Kompetenzdimensionen, die wir gerade angesprochen haben, dass das eigentlich, wenn, dann nur rudimentär stattfindet. Zum Beispiel wird Menschenrechtsbildung auch häufig sozusagen in Ethik oder Religion oder in den Bereich moralisches Lernen verwiesen. Es spielt teilweise auch in der politischen Bildung eigentlich nicht die zentrale Rolle, die es eigentlich verdient hätte angesichts der Bedeutung für die Formierung und Verfassungsgebung der Nachkriegsgesellschaften und so weiter. Also das sieht schlecht aus.
Und wenn man dann noch genauer guckt, Religionen ist doch eigentlich auch unlogisch.
Das ist unlogisch, ja. Manchmal wird, also irgendein Kultusministerium hat zum Beispiel auf diese Frage geantwortet, naja, die 10 Gebote. Ne, so,
okay, also, aber und, das ist jetzt...
Das ist auch Menschenrechtsbildung. Ne, so, ja.
Ja, oder, okay. Lass uns mal so stehen, aber das ist ja irre. Okay, ja.
Genau, und das sind so Sachen, also da könnte man jetzt tiefer einsteigen, das will ich jetzt nicht machen. Ich möchte nur vielleicht noch einen interessanten Aspekt erwähnen. Also Ministerien sind in diesen Umfragen auch gefragt worden, ob das eigentlich in der Lehrerbildung eine Rolle spielt, Menschenrechtsbildung. Und da ist das rhetorische Bekenntnis, dass das sozusagen in umfassender Weise, in vielfältiger Hinsicht eine Rolle spielt. Nur wenn man sich jetzt das Angebot anguckt, also wir haben im Rahmen unseres Stilprojektes haben wir so ein Screening gemacht. Gibt es denn eigentlich überhaupt Menschenrechtsbildung im jeweils aktuellen Angebot? Und das Ergebnis ist umfassend negativ. Es gibt keine einzige Fortbildung. Wir haben zu zwei Zeitpunkten das gesamte Angebot in Baden-Württemberg uns angeguckt, auch in anderen Bundesländern. Es gab zu diesen Zeitpunkten, die wir uns angeguckt haben, also jeweils über ein paar Monate, kein einziges Angebot. Also es ist eine Riesenlücke. So. Das Problem ist immer, dass man bei Menschenrechten ist so ein Thema, das kann man mit allen möglichen Themen in irgendeiner Weise verbinden. Und man kann immer sagen, okay, wenn man über Revolutionen, über Macht und Herrschaft, über Kompetenzentwicklung, interkulturelle Konflikte, soziales Lernen und so, da kann man immer sagen, das hat auch was mit Menschenrechten zu tun und das wird alles berichtet, aber das hat nichts unbedingt zu tun mit einer expliziten Menschenrechtsbildung, in der dann der Bezug zu Menschenrechten eindeutig und in klarer Weise auf die entsprechenden Dokumente ja passiert. Das ist das Problem. Wenn ich meine Studierenden so frage, das mache ich immer eigentlich so seit Jahren schon, ja, was habt ihr denn so gemacht in der Schule? Habt ihr da mal Kinderrechte gehabt oder Menschenrechte irgendwie ausführlicher? Dann ist die Antwort immer nee. Eigentlich weniger. Wir haben mal davon gehört. Am Rande wurde das vielleicht auch mal thematisiert. Ja, wir haben mal was übers Grundgesetz gemacht. So, aber es ist nicht in systematischer Weise erfolgt. Und sie sind teilweise auch sehr dankbar, wenn sie auf Angebote zurückgreifen können, jetzt hier an der Pädagogischen Hochschule, wo das ein bisschen ausführlicher thematisiert wird vielleicht. Ne? So.
Die du ja auch unter anderem anbietest. Mhm. Also wer Interesse dran hat und hier studiert, kann ja mal bei dir in eine Veranstaltung auch gucken, um sich selber weiter zu qualifizieren.
Ja, gerne.